ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen? Liebste Judith, wir sind, glaube ich, Deutschlands einziger Podcast, der genau den Titel hat, worum es auch inhaltlich geht. Was war los gewesen? Ist dir das mal aufgefallen? Es gibt super viele Podcasts, wo man nicht das bekommt, was draufsteht quasi.
Ja, bei uns bekommt man das, weil wir uns jede Woche erzählen, was los gewesen ist. Themen, die uns interessieren und die hoffentlich auch unsere Besties interessieren. Und ich möchte auch direkt starten.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Okay. Ich möchte direkt starten und möchte Mitleid von dir und den Besties, weil guck mal hier.
Siehst du das? Also dein Zeige und dein Mittelfinger sind offensichtlich in Mitleidenschaft gezogen
worden. Ja, genau. Ich habe zwei Pflaster an diesen Fingern und es pochert unter diesen Pflastern, weil
Pocher oder?
Komm raus!
Guck mal, wie krass es wäre, wenn du die Finger so und dann siehst du auf einmal, oh, da kommen ganz schlechte Witze raus. Es pochert. Es pochert wieder.
Nee, es war noch ein bisschen schlimmer als Oliver Pocher, aber es gibt ja wenig Steigerungsmöglichkeiten, finde ich. Aber es war ein Schneidemesser, in das ich gefasst habe.
Wie reingefasst?
Ja, so ein Häcksler. Ich wollte einen, also ich habe einen Häcksler, weißt du, wo du so Kräuter und so reinschmeißen kannst und dann dreht sich so ein so ein Messer, was so mit drei Messern so absteht, weißt du, wie so ein kleiner Ventilator.
Ist es da, wo man
das dreht sich mit 400 Watt,
wo
und
man so
häckselt
Zwiebeln
ja
zum Beispiel reinmacht und die machen zum so feine Würfel.
Genau,
feine
und du machst ein Pesto aus Basilikum oder aus Kräutern.
Klar, mache ich jeden Samstag.
Ja, das mache ich ja zum Beispiel, dafür benutze ich es. Und ich habe es auseinandergebaut und in die Spülmaschine getan und wollte es rausholen und habe es so von oben gegriffen, so ganz vorsichtig und wollte es nur hochheben, aber diese Messer waren so scharf, dass alleine durch die Berührung, ich bin nur in die Nähe gekommen, hatte ich, und zwar innerhalb von einer Hundertstel Sekunde, 4 Schnitte. Weil es ja eben ein Messer ist, was so in 3 Richtungen absteht. Und ich so, und dann blutete das auch sofort, weil das ist ein ganz tiefer, aber sehr feiner
Judith,
Schnitt.
Mir wird ganz anders. Ja? Das ist wie wenn Leute im Schwimmbad ausrutschen oder... Ja. Oh, so wenn man an einem Tisch mit so einer ganz scharfen Glaskante vorbeiläuft, ich habe sofort Gedanken, dass ich denke, was ist, wenn du jetzt so einen Hund mit dem Hinterkopf herunterknallst?
Ich weiß auch nicht, geht dir das auch so? Wenn mir jemand erzählt, also von so einer Verletzung, wenn zum Beispiel auch irgendwie ein Familienmitglied kommt und sagt, guck mal, ich brauche ein Pflaster und mir dann da so eine Wunde hinhält.
Also deine Katze zum Beispiel.
Zum Beispiel meine Katze.
Ja. Ja? An die hast du doch wahrscheinlich
gedacht. Ich habe ja nur diese Familienmitglieder, genau. Dann... Wenn ich das sehe, also Blut sehe, und es reicht schon, wenn mir jemand erzählt, dass er sich verletzt hat und wie er sich verletzt hat, dann habe ich ein Gefühl, ich versuche das mal zu beschreiben, also ein körperliches Gefühl. Mhm. Und zwar Fahrstuhlfahren. Wenn du manchmal in so Fahrstühlen bist, so irgendwie 100. Stock, irgendwie in einem riesen Hochhaus.
Du denn? In Dubai?
Keine Ahnung, New York oder wie auch immer.
Aha, die feine Dame.
Und der geht dann so ganz schnell nach unten. Mhm. Dann hat man doch so ein Gefühl im Bauch. Das ist irgendwie so in der Bauchgegend, das rutscht einem dann so nach unten, quasi zwischen die Beine, dieses Gefühl. Kennst du das?
Oh, jetzt wird's biologisch. Quasi zwischen die Beine. Und zwar da, wo sich Venushügel und...
Ja, aber unangenehm. Nicht angenehm. Das ist irgendwie so ein...
Wie gut, dass du das nochmal dazu sagst.
Also man spürt dann plötzlich, dass man da in dem Bereich einen Körper hat, was einem ja so vielleicht so am Tag in einem Fahrstuhl sonst vielleicht nicht so
bewusst ist. Vergisst du das manchmal, dass du einen Körper hast?
Ja, ich finde, dass manche Körperteile, die laufen so mit.
Ja.
Und die spürt man nur dann, wenn sie wehtun.
Ellenbogen.
Und wenn sie verletzt sind. Also ich finde, du spürst ja jetzt nicht, dass du einen Bauch hast. Also ich spüre jetzt gerade nicht, dass ich einen Bauch habe. Ich spüre meine Oberschenkel, weil die auf dem Stuhl liegen.
Ja.
Aber ich spüre jetzt auch nicht, dass ich einen Hals habe zum Beispiel.
Spürst du gerade, dass du ein Gehirn hast?
Ja, das spüre ich.
Okay, das ist schon mal ein richtig gutes Zeichen.
Und vor allen Dingen spüre ich, meine liebe Ariane, dass ich ein Herz habe.
Oh, Judith.
Ja,
jetzt
weil du mir gegenüber sitzt.
Da kriege ich gerne Tränen
in
den Augen.
Aber ganz im Ernst, ich habe dann immer dieses Gefühl. Und auch wenn im Fernsehen oder in einem Spielfilm, in einer Serie sich jemand verletzt, dann habe ich so ein bisschen dieses Gefühl, aber schlimmer ist, wenn es real ist. Und das Gefühl habe ich natürlich auch, wenn ich mich selber verletze. Also stand ich da mit diesem Fahrstuhlgefühl in meiner Küche.
Ohne in New York zu sein.
Ohne in New York zu sein.
Schrecklich.
Und musste mir diese Pflaster drumherum wickeln. Ich habe die dann so ganz eng drumherum gemacht, damit es auch gleichzeitig Kompression nicht mehr so rausblutet. Und habe so ein bisschen Angst jetzt, kennst du das, die Pflaster abzumachen?
Darf ich fragen, wie viele Tage oder Wochen, Monate?
Es ist gestern passiert.
Ach so, das geht noch. Okay.
Es ist gestern passiert und ich will dann immer nicht nochmal drauf gucken müssen. Ich will dann gar nicht sehen, wie schlimm es ist. Ja. Ich will einfach nur, dass es wieder weggeht.
Du könntest ja hochgucken und im toten Winkel quasi, also so, dass du es nicht siehst, die Pflaster abmachen und dann Handschuhe, zum Beispiel so Latex-OP-Handschuhe anziehen und die für 1, 2, maximal 3 Monate dran lassen, dann ist es garantiert hier zugewachsen und dann kannst du dir diesen Anblick ersparen. Wäre jetzt von mir ein unverbindlicher Vorschlag.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe Pflaster schon mal so mehrere Tage drauf gelassen, weil ich es mir nicht angucken wollte und dann ist die Haut darunter ja immer so, weißt du, so weiß und so faltig.
Ja, aber nur, wenn sich da Flüssigkeit sammelt, also wenn man zum Beispiel darunter schwitzt.
Naja, wenn ich dusche, ich habe zum Beispiel heute Morgen geduscht mit den Pflastern, da waren die nass, dann passiert das auch. Möchtest du mal gucken?
Soll
ich es jetzt abmachen?
Also mir geht es genauso wie mit dir, mit all diesen Themen, Verletzungen, Blut.
Nee, dann lassen wir es lieber.
Männer, bei all dem, wenn ich es angucke, wird mir irgendwie schwindelig und ich habe einen leichten Ekel. Aber ich würde es tun für dich. Doch, sage ich jetzt ganz ehrlich. Wenn du es nicht allzu hoch hebst, dann sieht man es auch nicht in der Kamera, weil wir werden ja mitgefilmt. Dann wird den anderen auch nicht schlecht. Ich fange das für euch alle ab. Guck mal, was ich für dich alles... Jude, das ist wirklich so eine schöne Freundschaft bei uns. Wir
guck mal,
wachsen
es ist genau
über uns
so. Hinaus. Es ist weiß, die Haut, und faltig. Aber
nee, das ist der Kleber.
Ich glaube, Gott sei Dank, man sieht, glaube ich, gar nichts, weil es richtig schön...
Oh, also deine Finger haben auf jeden Fall richtig gelitten. Die haben, wie wenn man so eine Stunde gebadet hat, sind die so krisselig.
Ja. Ist das nur bei mir so? Das ist
das
ganz faltig und weiß.
Das
ist so eine Wasserleiche.
Nicht. Ja, du siehst wirklich aus wie eine Wasserleiche. Vielleicht kannst du bei der ARD so eine Rolle bekommen. Ich wollte schon immer mal eine Wasserleiche spielen.
Guck mal.
Im Tatort oder
wie
so.
Wie das aussieht.
Wow, Judith. Lass mich mal... Halt's mir noch mal ein bisschen näher hin. Also ich sehe, und das ist schon eine gute Nachricht, keine Schnitte.
Mhm.
Ich sehe nur diese vergorene Haut. Diese verweste Haut.
Ja, ich wollte gerade sagen, es sieht ein bisschen verwest aus.
Hast du dich unten oder oben geschnitten?
An mehreren Stellen, weil das halt so ein Messer war, was in 3 Richtungen geht.
Ja,
und auch so ein bisschen gebogen war. Also ich habe irgendwie 4 Schnitte, an 4 Stellen blutete das gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe.
Eine Kralle.
Aber ich glaube, es zeigt mal wieder, wie schnell es gehen kann. Ne? Also es ist ja jetzt nichts passiert, aber es hätte ja jetzt auch was Schlimmeres passieren können.
90% der Unfälle passieren im Haushalt.
Eben, genau. Mhm. Und das bringt mich auf ein Thema. Du hast mir nämlich erzählt, dass du dein Testament gemacht hast. Was hast du da festlegen lassen?
Genau, ich habe an einem...
Was ist dabei rausgekommen, wollte ich gerade fragen.
Wem hast du... Also
Warte,
hoffst
ich muss
du, dass
da nochmal im Gehirn einschalten.
Hoffst du, dass du Teil davon bist? Also willst du von mir den Prozess...
Hast du mich bedacht in deinem Testament?
Folgendes, ich habe an einem x-beliebigen schönen Sonntag im Winter... Nee, ich weiß tatsächlich nicht. Ich habe einfach irgendwann mal gedacht, ich habe so im Kopf durchgespielt, ohne zu sehr so zu katastrophisieren. Habe ich gedacht, wenn mir was passiert, was natürlich ein nicht schöner Gedanke ist, dann ist da noch mein Freund und mein Kind. Und der Hund natürlich, der soll das meiste bekommen. Nee, aber dann bin ich das so durchgegangen, wie funktioniert das? Und dann habe ich tatsächlich, gewitzt wie ich bin, recherchiert. Und du weißt, was bei mir recherchiert heißt?
Du fragst ChatGPT.
So, oder Google. Immer abwechselnd. Es gibt ja so viele verschiedene KIs, ChatGPT, Google, die AOL-Bildersuche. Nee, ich weiß nicht, was es noch alles gibt. X-Hamster. Aber bei einer Plattform meiner Wahl habe ich mal geguckt, wie funktioniert das so. Man braucht eine Kontovollmacht im besten Fall, damit die Person... die man im Haushalt hinterlässt, quasi an dein Vermögen rankommt. Und du solltest das irgendwie schriftlich klären, wie du möchtest, dass wer damit bedacht wird. So. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Sachen, Patientenverfügung und Pipapo. Ne? Also
ich wollte gerade sagen, ist Kontovollmacht nicht auch Teil der Patientenverfügung?
Nee.
Oder ist das auch das Teil des Testaments?
Also das sollte man getrennt davon machen.
Ja,
nicht
also,
in einem Dokument. Ja. Und Patientenverfügung, wenn du da die Kontovollmacht reinmachst, wäre es richtig schlecht. Weil, stell dir vor, du landest im Krankenhaus, weil du hast in Zwiebelhäcksler reingefasst und der hat dir alle Finger abgehackt. Und dann landest du in der Notaufnahme und dann wirst du ohnmächtig und fällst ins Koma. Und für die diensthabende Chirurgin, den diensthabenden Chirurg, wird dann hier die Patientenverfügung, so möchte Frau Rakers, wie jetzt mit ihr umgegangen wird. Und, das steht,
und hier machen Sie
und
bitte
hier
ab.
Ist die Vollmacht für die Commerzbank.
Du, vielleicht ist das gar nicht schlecht, weil man dann nochmal besser behandelt wird. Also es könnte vielleicht helfen.
Kommt drauf an.
Ja?
Ich habe mitbekommen schon im Bekanntenkreis, das ist ein bisschen traurig, aber dass Eltern von Bekannten von mir ihren Kindern sagen, wenn mir was passiert, du musst das Erbe ausschlagen, ich habe Schulden.
Ach Gott.
Ja, aber das kann man auch machen, Erbe ausschlagen, weil man kann leider auch Schulden vererbt bekommen.
Ja,
das heißt,
richtig.
Wenn jemand zum Beispiel ein Haus gekauft hat und da müssen noch 180.000 Euro abbezahlt werden und die Person verstirbt auf tragische Art und Weise und die Nachkommen, die Kinder, die erben das, dann erben die leider Schulden in Höhe von 180.000 Euro.
Aber ich glaube, es ist dann so, dass wenn du das Erbe ablehnst, dass du dann das ganze Erbe ablehnst. Du kannst jetzt nicht nur Teile, das verschuldete Haus
sagen,
und sagen, aber den Schmuck nehme ich gerne.
Ja, genau. Oder? Und den Zwiebelhäcksler, den wollte ich schon immer haben.
Den wollte ich schon immer haben.
So, genau. Ich habe jedenfalls irgendwann gedacht, scheiße, wie läuft das denn? Und habe einen Termin gemacht bei einem Notar und musste da ewig drauf warten, weil laut meiner Internetrecherche auch rauskam, wenn man das alles notariell beglaubigen lässt und da gibt es dann so ein Amt dafür, da wahrscheinlich das Testamentamt, wenn man das da hinterlegt, muss man nicht, aber dann geht das alles schneller. So, ja, also hatte ich diesen Termin und habe da ewig drauf gewartet und ich hatte jetzt diesen Termin und dann sitze ich mit meinem Freund da. Wir haben uns anderthalb Stunden Zeit genommen. Ich hatte meinen kleinen Block mit. Nee, ich hatte ehrlich gesagt mein Handy mit. Bin ja jetzt auch nicht, so alt bin ich auch nicht. Und um mir dann Notizen zu machen und war so richtig wie in der Schule. Ich habe mich nochmal richtig aufgeregt gefühlt, so wie bei einer Prüfung. So, was wird er jetzt erzählen? Was kann ich mir jetzt notieren? Und dann setzt er sich dahin, war super nett, guckt uns freudig an und sagt, Sie haben ja ein Kind, ich gehe davon aus, Sie leben in einer eheähnlichen Gemeinschaft. Und wir meinten, ja. Ich meine, Sie sind nicht verheiratet? Nein. Ja, erste Frage, warum heiraten Sie nicht? Ja, also ich habe mir das ja mein
Leben...
Ja,
warum heiratest du denn nicht?
Ich habe mir das ja mein Leben lang gewünscht. Früher war ja meine Vorstellung, dass ich einen öffentlichen Flashmob bekomme, in den so ein Heiratsantrag integriert ist. Also zum Beispiel, ich gehe zur Drogerie, weil, was brauche ich? Pflaster, falls ich mich mal wieder im Haushalt verletze. Dann komme ich raus und auf einmal ist Aufruhr im Einkaufszentrum, oben in der ersten Etage, unten im Erdgeschoss. Da passiert irgendwas. Auf einmal ruft jemand, da werden Sachen geworfen. Ich denke, was ist denn hier los? Und auf einmal wird Musik angemacht, Bruno Mars. Und er singt, Do you wanna marry me? Die Leute gehen auseinander, kommen zusammen. Regenschirme werden aufgespannt. Die Menge teilt sich. Und wer steht da? Thomas Gottschalk. Nein, mein Freund steht da, kommt auf mich zu, geht auf den Boden, öffnet eine Schatulle und fragt, möchtest du mich heiraten? So meine jugendlichen Träume.
Das heißt, du wartest nur noch auf den richtigen, ganz öffentlichen Antrag? Von Bene? Tatsächlich?
Nee, nein, es ist leider viel schlimmer. Ich habe ihn dann irgendwann kennengelernt, dann sind wir in diese Beziehung reingeschlittert, haben ein Kind bekommen. Und nee, sehr viel früher haben wir uns mal über das Thema Heiraten unterhalten. Mhm. Er hasst Heiraten, er findet das unnötig, er hat da gar keine romantischen Gedanken zu und er ist gar kein Heiratsfan. Mhm. Und spätestens als das Kind kam, haben wir gemerkt, ja gut, ob wir wollen oder nicht, wir sind jetzt für immer über dieses Kind verbunden und den Hund auch. Wir sind ja auch erziehungsberechtigt zusammen für einen Hund. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann so davon anstecken lassen, beziehungsweise dachte, ich will ja auch nicht jemanden heiraten, den ich zwingen muss.
Ja, ja, richtig.
Dann lasse ich es halt. So, und dann saßen wir da und ich sag mal, so ausführlich habe ich es dem Notar jetzt nicht erzählt. Die Sache mit dem Einkaufszentrum habe ich weggelassen und habe dann gesagt, ja, irgendwie hat es sich nicht so richtig ergeben. Jetzt haben wir ein Kind und sind ja eh verbunden.
Ja.
Ja, Judith, ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben damit mit diesen Themen schon mal in Berührung gekommen bist. Unterschied zwischen verheiratet und nicht verheiratet.
Absolut, klar. Ich war ja auch schon mal verheiratet.
Stimmt, genau. Mhm. Und dann wirst du das wissen, weil dann hat er ganz neutral und ohne, dass er irgendeinen Vorteil daraus hätte, sondern einfach nur, um uns aufzuklären, uns gesagt, was verheiratet und nicht verheiratet haben, vor allem, wenn man Kinder und einen gemeinsamen Haushalt hat, für Unterschiede, also genau, was es für Vor- und Nachteile gibt. Da fängt es an bei, wenn der anderen Person was passiert, in dem Moment, wo du nicht verheiratet bist, du kriegst keinerlei Auskunft im Krankenhaus, bei der Polizei, wenn einem was passiert.
Ich weiß, ich habe das schon erlebt.
So, genau. Mhm. Du kriegst keine Witwenrente, wenn einer Person was passiert. Du hast einen bestimmten Freibetrag, wenn einer Person was passiert. Ich weiß gerade, der hat uns die genauen Zahlen gesagt, aber es waren sehr viele Zahlen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Du hast einen ganz kleinen Freibetrag und alles andere, was du dem hinterbliebenen Partner / Partnerin vererbst, musst du, ich finde, relativ hoch versteuern mit 30%. Das ist ja schon mal versteuert worden.
Genau, das ist versteuertes Geld, was nochmal versteuert werden muss. Und wenn es sich um ein Haus handelt, ne, in dem du dann lebst gemeinsam, was du zum Beispiel zusammen gebaut hast oder was dann im schlimmsten Fall dann deinem Partner gehört, mit dem du nicht verheiratet bist und dann verstirbt er, dann musst du raus aus dem Haus. Ne? Weil dann erben, wenn du nicht verheiratet bist, erben, ich bin jetzt ja keine Anwältin, aber so, wenn ich es richtig rekonstruiere, erben dann die Geschwister, entweder die Kinder, die vielleicht nicht von dir sind, von deinem Partner, ansonsten die Geschwister und die Eltern.
Oder
die Kinder von den Geschwistern.
Genau, und wenn die nicht 18 sind, das ist auch wieder ein Problem, weil dann dauert es, bis die 18 sind, bis die über ihre Erbe, glaube ich, verwalten können. Mit Geld ist es genau das Gleiche. Da gibt es ja einen Pflichtanteil für die Kinder, ich glaube 50%, glaube ich. Und auch da, also angenommen, mir oder Bene passiert was und die andere Person bleibt übrig und ist mit dem Kind und dem Hund, der ja auch, ne, will ja auch was haben von dem Erbe. Und unser Kind hat dann seinen Pflichtanteil.
Wovon gehen wir jetzt aus, dass ihr in einem Haus lebt, was dir gehört?
Nee, wir wohnen bei uns zu Hause, da wo wir jetzt
Miete.
Auch. Genau, wir wohnen zur Miete.
Das ist, glaube ich, dann auch schon mal einfacher, wenn man zur Miete wohnt, ganz ehrlich. Also nee, ich glaube, Eigentum ist da echt ein Problem.
Genau,
das
ich meine nicht
man
auf die
regeln.
Immobilie, sondern auf das Geld. Also genau, ich habe jetzt 20 Jahre lang gearbeitet, habe das Geld auf meinem Konto irgendwie für die Rente vorgesorgt. Dann passiert mir was oder Biene halt und die andere Person bleibt übrig mit dem Kind und es gibt dieses Testament, beziehungsweise das Kind Kind kriegt halt einen Pflichtteil. Mhm. Und wenn das Kind nicht 18 ist, kommt niemand an dieses Geld ran, weil der übrig gebliebene Partnerteil quasi darf da auch nicht ran, weil es gehört dem Kind. Aber mein Kind ist ja noch nicht mal 2 Jahre alt. Das heißt, es dauert 16 Jahre. Und ich hätte natürlich gerne, dass mein Freund und das Kind abgesichert sind, wenn mir irgendwas passieren sollte.
So. Kommt dann Vormund ins Spiel?
Das ist auch was man notieren sollte. Genau. Mhm. Wenn beiden was passiert, wer soll sich um das Kind kümmern? Weil auch dann kommt das Kind tatsächlich zum das Jugendamt wird Vormund. Aber genau. Und wenn man nicht verheiratet ist, hat man nur einen kleinen Freibetrag und der Rest muss versteuert werden von dem Geld, was die Person ja schon mal versteuert hat, weil sie es eingenommen hat. Und der Freibetrag ist absurd, wenn du verheiratet bist. Ich glaube, es sind 400.000 oder 500.000 Euro, die Ehemann oder Ehefrau erben können, ohne das versteuern. So, und es
der gab ist also viel, viel größer. Ne? Genau. Also wenn du verheiratet bist, hast du einen viel größeren Freibetrag, was gerade eben, ich komme wieder zu den Immobilien, weil das ist ja eigentlich...
Du mal mit deinen Immobilien. Ja, wir haben nicht mal eine Hundehütte.
Nee, weil ich glaube tatsächlich, dass viele, also auch gerade bei uns im Land, vielleicht nicht irgendwie 500.000 auf dem Konto haben und sich überlegen, ach, dann bleiben ja nur noch 450.000 über, andersrum oder nur noch 50.000, sondern viele investieren ja ihr Gehalt zum großen Teil in den Aufbau eines Einfamilienhauses. Bauen dann irgendwie, geben da jeden Monat ganz viel Geld rein, sparen sich das irgendwie vom Munde ab und haben dann da irgendwie
kaufen
20 Jahre gelebt. Kaufen sich einen Zwiebelhäcksler, den sie in die eigene Küche einräumen.
Einbauen, genau.
Ja. Und ich glaube, dieser Fall ist relativ häufig. Und wenn du dann nicht verheiratet bist und das Haus im, wie gesagt, schlimmsten Fall auch noch nur einer Person gehört, die dann verstirbt, dann hast du eben als nicht verheirateter Partner in dem Haus ein echtes Problem.
Ja, da gibt es einen wissenschaftlichen Begriff für und der heißt, du bist am Arsch. So.
Also wir hatten gerade die Situation, mein Vater hat mir das erzählt, weil der ist ja jetzt Ende 70 und kommt so langsam in das Alter, wo leider Freunde von ihm, Bekannte, sterben.
Ja.
Und der hatte in seinem Freundeskreis, hat mir jetzt erzählt, ein Pärchen und der Mann ist gestorben irgendwie mit Ende 70 und hat seit, ich weiß nicht, 20 Jahren mit seiner Lebensgefährtin in einem Haus gewohnt. Mhm. Der war aber schon mal verheiratet vorher und hatte sich nicht scheiden lassen. Die waren einfach auseinandergegangen, total im Guten. Mhm. Die Scheidung war teuer. Sie haben gesagt, brauchen wir nicht und so, ne? Und der lebte jetzt seit 20 Jahren zusammen mit einer neuen Frau. Die neue Frau, als der Mann gestorben ist, das war ja ihr Zuhause, wo sie 20 Jahre drin gewohnt hat, weil das Haus auf ihm gehörte das schon vorher, hatte keine Anrechte irgendwie auf dieses Haus und musste dann innerhalb von, und jetzt halte ich fest, 30 Tagen ausziehen, weil die Ex-Ehefrau, also beziehungsweise sie war ja noch seine Ehefrau vor dem Gesetz, aber seit 20 Jahren eben nicht mehr, das Haus
jetzt geerbt hat. Und die hat es auch eingefordert und hat gesagt, ich will da rein, raus mit dir,
Inge.
Richtig,
genau. Und wir hatten bei 3 nach 9 in der Talkshow mal eine Erbrechtsanwältin, eine Fachanwältin für Erbrecht in der Sendung. Jedenfalls ist ihre These, dass es gut ist, sich genau wie du das getan hast, mal hinzusetzen. Mhm. Und wenn es ChatGPT ist oder irgendeine andere KI oder eine Google-Recherche, sich einfach mal hinsetzen und gucken, okay, meine Situation, ich wäre ja jetzt kinderlos, ne?
Ja.
Hätte ein bisschen was aufgebaut in meinem Leben. Wer kriegt das eigentlich, wenn ich sterbe? Was passiert dann?
Und wie kommen die Personen da ran? Das ist auch nicht...
Das ist nochmal die zweite Sache. Aber sehe ich damit vielleicht auch Zwist und Zwietracht in meiner Familie? Mhm. Mute ich damit jemandem etwas zu? Diese 30-Tage-Frist finde ich unmenschlich. Weil wenn dein Partner stirbt, ich weiß nicht... ich habe sowas schon mal erlebt, dann hast du was anderes zu tun, als irgendwie
Umzug
dich
zu planen und eine Wohnung zu suchen.
Genau, und Kisten zu packen. Dann bist du ja erstmal fertig und kannst gar nichts mehr machen. Ja. Und deswegen ist es natürlich unmenschlich, aber es ist die legale Situation.
Mhm.
Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich ganz gut, mal zu sagen, was passiert, wenn ich sterbe. Gerade in diesen Patchwork-Situationen, in denen jetzt viele Menschen leben. Ne? Und wenn du ein Eigenheim gebaut hast, ist es total wichtig, sich das mal vor Augen zu führen, weil da kann dann verheiratet und unverheiratet einen riesen Unterschied machen.
Ja.
Ja, und eben auch es einen Unterschied machen, ob du ein Testament gemacht hast oder nicht.
Ja.
Weil es gibt ja eine gesetzliche Erbfolge, die eintritt. Und wenn die in Ordnung ist für deine Situation, dann kannst du es ja auch so lassen. Da musst du ja auch kein Testament machen. Aber das sollte man sich einmal angucken. Was passiert nach der gesetzlichen Erbfolge, wenn ich sterbe? Und wenn man dann merkt, oh Moment, da passiert aber was, was ich gar nicht will. Weil da wird irgendjemand bedacht, zum Beispiel, du hast 2 Kinder, ne? Bist alt, hast 2 Kinder. Eins hat sich ganz doll um dich gekümmert, das andere nicht.
Mhm.
Möchtest du ja vielleicht, dass das, was sich gekümmert hat, auch ein bisschen mehr kriegt. Vielleicht. Den Wenn Hexler. Du das möchtest, dann muss man das halt festhalten, ja. weil sonst passiert das nicht.
Ja.
Und deswegen finde ich es gut, sich mit diesem Thema, ich habe das auch gemacht, ich habe auch ein Testament gemacht und ich habe auch eine Patientenverfügung, die habe ich zuerst gemacht und da habe ich dann das auch Kontovollmachten gegeben und dann habe ich irgendwann ein Testament gemacht, wo ich das festgehalten habe und wo ich zum Beispiel auch reingeschrieben habe, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber
ich habe das noch gar nicht gemacht.
Ach so, du hast noch nicht gemacht.
Ja, weil
du
warst nur bei gleich, der, was das, ah, okay. was das Fazit war.
Okay, pass auf, weil ich habe das gemacht und ich habe auch so reingeschrieben, aber handschriftlich dazugelegt quasi, dass bestimmte Gegenstände, wo in den letzten, ich bin jetzt schon 50.
Der Häcksler.
Der Häcksler, den würdest du zum Beispiel jetzt erben.
Oh, danke.
Ja?
Du bist so
in Memoriam.
Ja, lässt du das dann aber, noch eingravieren.
Ja, genau. Aber ich habe zum Beispiel so einen Ring mal gehabt, den habe ich mit 20 getragen. Mhm. Und den fand eine Freundin von mir damals, Martina, fand den immer so schön. Mhm. Und seit 30 Jahren steht auf diesem Zettel, dass ich möchte, dass wenn ich sterbe, dass sie diesen Ring bekommt. Ich glaube, sie weiß das gar nicht.
Wieso
mehr.
Gibst du ihr den nicht jetzt schon?
Ja, wir, also...
Trag den auch noch mal ganz gern zwischendurch.
Ja, okay. Und das war ein Geschenk von meines Vaters tatsächlich, dieser Ring. Und sie fand den immer so schön. So ein goldgelbener Ring mit so einem gelben Zitrin.
Mhm.
Also ist irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen, ist schon 30 Jahre alt.
Wie
aber
die gelbe Bluse, über
den.
Die wir uns kennengelernt haben.
Die gelbe
haben.
Bluse, genau.
Ja.
Dazu passt er sehr, sehr gut. Und also ich finde es schön, sich mal hinzusetzen und auch mal zu überlegen, was von den Gegenständen oder auch zum Beispiel die Tiere, ne? Also was möchte ich passiert mit meinen Tieren?
Ja.
Was passiert mit den Pferden? Ich möchte natürlich nicht, dass die Pferde verkauft werden und dann irgendwie das Geld aufgeteilt wird unter meinen Erben und
ich
keiner
dachte,
kümmert
unter
sich um
Pferden.
Die Tiere. Ja, das wäre noch schön. Weißt du, so einen Fonds errichten, wie das offenbar in Amerika immer passiert, wenn irgendwelche Chihuahuas 3 Millionen erben oder so. Das jetzt nicht, aber ich möchte schon regeln, wer sich kümmern soll, ne, was mit den Katzen passiert und was einfach mit den Dingen passiert, die
mir
ich...
bitte nicht die Katzen überschreiben.
Nein, das würde ich nie tun.
Danke.
Ich würde dir also nicht nur den Häcksler überlassen, ehrlich gesagt. Mir fallen dann noch ein paar andere
den
Sachen ein.
Den Snoopy-Schlafanzug?
Den gibt's ja nicht mehr.
Ach ja, stimmt.
Den gibt's nicht mehr. Aber ja, ich würde vielleicht
das Sofa
so ein
Honigbrot-Abo
dir auch hinterlassen. Damit du, weißt du, Kandiskuchen, Frühstücksbrot.
Ja. Ich würde dir eine Liste machen, weil da gibt es einige. Also das Sofa, da gibt es ein Bild, was mir gut gefällt. Also so, dass du einfach
das fände ich
ein
bisschen
hast.
Komisch, wenn du jetzt eine Art Bestellformular ausfüllen würdest, was meine Erbmasse angeht.
Ist ja nur hypothetisch.
Also zusammengefasst, ich habe das auch gemacht und ich finde das total wichtig.
Das
und ich glaube,
wichtig,
dass
ja.
wenn unsere Besties das jetzt hören und sich vielleicht mal in einer freien Minute mal hinsetzen, ihre Konstellation schildern nach dem Motto, ich bin irgendwie verheiratet oder ich bin nicht verheiratet, mein Mann und wir wohnen in der Wohnung und die gehört ihm, die Eigentumswohnung und er hat auch noch eine Tochter aus erster Ehe und da gibt es auch noch eine Mutter dazu und dann habe ich ja auch noch eine Schwiegermutter, der Schwiegervater, den gibt es aber nicht mehr und Geschwister. Einfach die Situation einmal eingeben und sagen, was passiert, wenn ich sterbe und kein Testament gemacht habe. Was dann da rauskommt, wie gesagt, wenn man damit d'accord ist, ist alles super und wenn nicht, sollte man das regeln.
Weil ich glaube, ganz viele Menschen denken, und das habe ich halt auch lange gedacht, es wird schon nichts passieren.
Oder naja, aber dass wir sterben, ist ja sicher, das passiert.
Genau,
in 100%
der Fälle. In hohem Alter und auf natürlichem und langsamem Wege.
Denk an den Häcksler.
Ich denke an den Häcksler, sondern manchmal halt so, dass man nicht mehr genug Zeit hat, da Vorkehrungen zu treffen. Und das ist unangenehm und einfach kann sehr emotional sein, sich da mit einmal zu befassen. Da sind dann auch in der Vorbereitung so ein paar Tränen gelaufen, weil wenn man sich überlegt, beiden Elternteilen passiert was passiert mit dem Kind, das ist emotional.
Mhm.
Oder mit dem Hund noch schlimmer. Aber ich würde wirklich empfehlen, das einmal zu machen, so wie wir es gemacht haben. Und jetzt sage ich dir, Judith, nach langem Aufbau dieser Geschichte, das Fazit. Der Notar hat dann wirklich noch ganz geduldig uns gesagt, wie in dem und jenem Fall das jetzt wäre, mit Patientenverfügung und Testament und Erbe und Konto und bla bla bla. Und genau neben diesen finanziellen Vorteilen, die man hat, wenn man verheiratet ist, er hat auch gesagt, das ist leider ganz blöd und alt und traditionell und verstaubt, wie der Gesetzgeber bei uns in Deutschland mit verheirateten Paaren umgeht. Er meinte, die müssten eigentlich viel mehr die Rechte der Kinder stärken und irgendwie die Vorsorge der Kinder. Aber nee, es wird immer nur geguckt, sind die Leute auf dem Papier verheiratet? Und er meinte auch, wenn man nicht verheiratet ist, auch wenn man ein Kind hat, man gilt einander vor Gesetz als fremd. Er meinte, mein Freund und ich sind uns dann vom Gesetz genauso nah wie er und ich, also wie der Notar und ich, weil den Gesetzgeber interessiert das nicht, dass wir zusammen wohnen seit 7 Jahren und ein Kind haben. Die sagen nur, nee, die sind nicht verheiratet, also sind wie fremde Leute.
Mhm.
Ja, Judith, und dann kamen wir da raus und sind dann nochmal spazieren gegangen und haben uns drüber unterhalten und sind tatsächlich zu dem Schluss gekommen,
dass ihr heiratet.
Höchstwahrscheinlich.
Nein! Komm, hör auf!
auf. Und weißt du, ich habe zu dem Notar, ich habe den angeguckt am Ende des Gesprächs und habe gesagt, ich hatte mein Leben lang eine ganz romantische Vorstellung von heiraten und ich habe die dann abgehakt, als mein Freund so eine unromantische Haltung dazu hatte. Ich kann es ja auch verstehen und dachte, dann ist nicht notwendig. Und dann habe ich ihn angeguckt und meinte, ist es nicht komisch oder verwerflich oder merkwürdig, wenn man sagt, ich heirate wegen der Vorteile? Und dann hat er gesagt, und das fand ich so schön, also der Notar, der hat ja nichts davon, wenn wir heiraten, der meinte dann zu mir, ganz ehrlich, ganz viele Paare kommen hier bei mir raus, wenn ich sie berate und sagen, und er meinte, und so sehe ich es auch, wir heiraten nicht, um Vorteile zu bekommen, sondern wir heiraten, um im schlimmsten Fall die Nachteile nicht zu haben. Und da dachte ich, stimmt.
Ja, das, so kann man das formulieren, aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde, in dem Fall ist so eine Heirat das Beste, was du, also er, das bedeutet ja, er kümmert sich um dich und du kümmerst dich um ihn und es ist dir nicht egal, was passiert, wenn du gehst oder andersrum. Hast du so viel zu vererben?
Nein, das soll jetzt nicht so rüberkommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also
dann schreibe ich vielleicht auch nochmal einen Wunschzettel. Ja.
Aber schreib mir auch als den Häcksler. Nee, aber ich finde
dieses, den Hund.
Also das Wissen, dass man irgendwie, du weißt ja, wie das ist, du bist auch selbstständig. Ja. Und mit der Rente ist ja ein schwieriges Thema in Deutschland. Und vor allem als Selbstständige ist es einfach empfehlenswert, wenn man selber vorsorgt. Dass, wenn man weiß, Zeitpunkt X, da und da werde ich höchstwahrscheinlich in Rente gehen, dass ich mich nicht auf das Rentensystem verlasse. Also sollte man auch so nicht als angestellte Person. Aber als Selbstständige ist es nochmal mehr tricky. So.
Ja, klar, weil du hast ja sonst gar nichts.
So, genau. Ja. Wenn man dann sein ganzes Leben lang über 30, 40 Jahre irgendwie versucht, sich eine Rente aufzubauen und in dem Fall, dass man irgendwann, Gott bewahre, durch irgendeinen blöden Unfall oder wie auch immer von dieser Welt geht und mein Freund kann dann nicht das für unser Kind und sich benutzen, um die, damit die beiden sich absichern können. Das ist so, dass ich denke, dass, also es geht gar nicht mal darum, dass ich viel zu vererben habe, weil es kann ja auch sein, dass in 20 Jahren was passiert oder so. Ja.
Ja, aber ich finde, das ist, also ich finde das sehr romantisch sogar. Also ich finde es romantisch, einen öffentlichen Antrag zu bekommen. Ich würde das jetzt nicht wollen, so wie du das geschildert hast. Das wäre mir maximal unangenehm. Ich würde das lieber ganz privat wollen, dass es keiner mitkriegt und nur für mich behalten. Aber ich finde es auch sehr romantisch, wenn man das macht, um den anderen abzusichern. Im Sinne von, ich trage Fürsorge für dich. Es ist mir nicht egal, was mit dir passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Weil das dann nicht zu tun, gerade in solchen Konstellationen, wo man weiß, der Partner steht dann ganz, ganz schlecht da, wenn sowas passiert, ist es doch wahnsinnig selbstsüchtig, zu sagen, ist mir egal. Ist mir einfach egal. Kommt dann schon klar. Weil das ist ja letztlich das, was du dann aussagst. Ne? Ach nee, und so, wir können ja auch so. Nein, es ist eben nicht so gesetzlich. Ich glaube, es gibt Unterschiede.
Ich glaube,
und ich finde, es ist ein Akt der Fürsorge.
Ich glaube, bei vielen ist es wirklich dieses, was ich auch verstehen kann tatsächlich, Verdrängen vom Worst Case. Und einfach dieses, nee, es wird schon nichts passieren, weil halt nichts passieren soll.
Ja, ich glaube auch, ich kenne auch Menschen auch in meinem engsten Umfeld, die nicht nur verdrängen im Sinne von, es passiert nicht, sondern die sich einfach selbst, wenn sie älter werden, nicht damit auseinandersetzen wollen, dass das Leben endlich ist.
Ja.
Weil dieser Gedanke an die Endlichkeit des Lebens, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, der macht, der macht mir gar keine Angst.
Was?
Das ist für mich gar, da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Was ist, wenn es morgen vorbei ist für dich?
Ja, dann kann ich auf dem Höhepunkt gehen.
Echt?
Das kann ich aber schon seit 30 Jahren sagen. Seit 30 Jahren habe ich das Gefühl, ach, wenn es morgen zu Ende ist, war doch
jetzt
super.
Seit du zwei bist?
Vielleicht sogar schon seit 50 Jahren. Nein, aber tatsächlich bin ich sehr in Frieden.
Das finde ich sehr bewundernswert.
Mit der Vorstellung. Und auch wenn mir jetzt jemand sagen würde, ganz ehrlich, morgen ist es soweit. Das ist natürlich nicht schön, das feiere ich dann nicht. Aber ich bin, da habe ich irgendwie eine fatalistische Einstellung. Dann sage ich immer, ja, gut, dann ist es so. Was mir Angst macht am Tod, ist nur das, was dann mit den Menschen passiert, die ich liebe und die mich lieben, noch schlimmer, was dann mit denen passiert. Also, wenn ich jetzt an meine eigene Beerdigung denke, da habe ich überhaupt...
Du trägst schwarz heute, jetzt passt es auch noch so.
Ich habe da kein Problem mit. Also, ich kann das durchexerzieren und so. Wenn ich mir aber vorstelle, wie mein Vater da in der ersten Reihe sitzt, oder andere Menschen, ich spreche ja nicht über meine Beziehungssituation und mein Liebesleben.
Also, wenn die Katzen vorne sitzen.
Die Katzen, genau, der Kater.
Ja, Jack.
Was dann da passiert und emotional, das reißt mir das Herz wirklich raus, wenn ich mir das vorstelle. Und wenn ich da irgendwas tun kann, um zumindest die wirtschaftliche Situation leichter zu machen, um dafür zu sorgen, dass diese Menschen, die mir am wichtigsten sind, die dann so trauern und die dann so nicht klarkommen,
dass die wenigstens nicht noch die
Umzugskartons packen müssen und irgendwie dann da raus müssen und sich rumärgern müssen mit irgendwelchen Erbengemeinschaften oder so, dann ist das doch... Also das ist, das deswegen, das kann ich machen. Du kennst mich ja, ich versuche ja immer, meinen Handlungsspielraum auszunutzen und dann macht es mir auch keine Angst mehr. Mein Handlungsspielraum ist nur, wenn ich sterbe, zu gucken, was passiert mit denen, die ich liebe.
Mhm.
Und da ist es mir einfach ganz wichtig, zu Lebzeiten ihnen immer zu sagen, dass ich sie liebe, dass man nichts Unausgesprochenes hat, weißt du, wo man denkt, ach, das hätte ich dem gerne noch gesagt. Dass man das einfach immer tut und eben dafür zu sorgen, dass es dann auch eine Absicherung gibt, wenn die notwendig ist. Manchmal ist sie ja vielleicht auch gar nicht notwendig. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und das habe ich getan, schon sehr früh. Und ansonsten ist für mich die Vorstellung, ich hatte das neulich, genau, ich hatte neulich, habe ich ein Essen gehabt. Weißt du, Marco, den kennst du doch auch.
Ja. Ne,
war mit seinem Freund da bei uns und ich habe ein Essen gemacht.
Ach, wie schön.
Und dann, ich habe den Kamin angemacht. Und zum ersten Mal. Und plötzlich war überall so Rauch in der Wohnung. Oh. Und dann wollten die, es war irgendwie 1:30 und die wollten dann nach Hause.
Nachts?
Und dann, nachts, ja. Wir haben lange gesessen, Wein getrunken. Es war total schön. Und dann meinte Marco immer so, bitte, wenn du ins Bett gehst, schreib nochmal. Weil die hatten Angst durch den Rauch, dass ich irgendwie eine Kohlenmonoxidvergiftung kriege. Und dann habe ich ihn so angeguckt und habe so gesagt, ja, ist ja dann nicht schlimm. Ich sterbe dann ja nach einem super schönen Abend. Und das habe ich aber wirklich ernst gemeint. Und dann guckte er mich so an und war so, hä, wie? Und ich so, ja, stimmt doch, wir hatten doch einen mega Abend. Ich meine, wenn ich jetzt morgen früh nicht mehr aufwache, ich bin da sehr fatalistisch, weil ich dann immer sage, ich merk's dann ja nicht.
Also, das verstehe ich sogar den Punkt.
Ich bin dann ja einfach eingeschlafen und du kannst ja, wenn du tot bist, gar nicht wahrnehmen, dass du tot bist. Blöd ist es halt für die, die dann übrig bleiben. Und ganz schlimm ist es natürlich, wenn du irgendwie Krankheit, ne?
Davor habe ich ja Angst.
Da habe ich auch Angst.
Siehst du? Ach, okay, jetzt sind wir wieder auf einem Angstzug.
Ja, und normalerweise ist es ja auch so, wenn du stirbst, ich glaube, da gibt es irgendwie Berechnungen, dass dem Tod meistens im Schnitt 7 Jahre Siechtum vorausgehen, wo du multiple Krankheiten hast. Das ist die Regel. Es gibt ja auch Leute, die sind super fit, schlafen ein und wachen nicht mehr auf. Das wünscht sich, glaube ich, jeder. Weil keiner möchte ja Schmerzen haben und irgendwie dahin immer mehr körperlichen Verfall bei sich selbst beobachten, immer mehr Hilflosigkeit. Ich glaube, vielleicht wünscht sich das auch einer, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Oh,
ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt immer nicht für alle sprechen. Es gibt ja für jedes Tierchen hat sein Pläsierchen. Aber in der Regel ist es ja so, dass man das nicht möchte. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Aber der Fakt, einfach tot zu sein, der macht mir gar keine Angst, hat er aber noch nie.
Ja, okay, nee, so wenn du es so auseinanderklamüserst, davor habe ich jetzt auch keine Angst. Ich habe Angst vor diesem Leiden und es reißt mir einfach das Herz aus der Seele, wenn ich an die anderen denke.
Da
ne?
bin ich bei
ja,
dir.
Ja, das sind die Punkte.
Dein Kind und so. Ich glaube, wenn man dann Mutter ist, ist es noch schlimmer.
Mhm.
Ich denke natürlich auch, was passiert mit Carter Jack und
was ist mit Carter Jack und seiner Rosette? An wen wird er sie reiben?
Ja, und meine Pferde und so. Also, aber nein, jetzt mal im Ernst. Das ist natürlich, wenn man Mutter ist, nochmal eine ganz andere Geschichte. Wobei man natürlich, wenn die biologische Reihenfolge eingehalten wird, das wünscht man sich ja, wird es so sein, dass du vor deinem Kind stirbst. Und das ist ja auch das, was jede Mutter, was jeder Vater sich auch wünscht, dass er vor seinem Kind stirbt.
Ja, oh gut, lass uns jetzt nicht noch über sterbende Kinder reden.
Ja, nee, aber ich habe mit meinem Vater darüber auch viele Diskussionen gehabt, der das da auch so sieht wie ich. Der hat mich ja eh sehr geprägt, weißt du ja. Und der hat auch immer gesagt, Papa, wenn du mal stirbst, ich halte das nicht aus. Ich glaube, ich kann dann nicht weiterleben. Weil wir wirklich eine enge Bindung haben, hat er immer gesagt, weißt du, Judith, das ist für mich das Schönste, wenn das passiert. Weil ich muss vor dir gehen, das ist die biologische Reihenfolge. Die muss eingehalten werden. Wenn die nicht eingehalten wird, das ist schlimm. Und das wird passieren und damit kannst du dich jetzt schon mal anfreunden, weil das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Oh, Papa.
Ja, aber er hat ja recht.
Ja.
Weißt du, er ist ja leider wieder mit seiner Ehrlichkeit und seinem auf den Punkt bringen genau, es ist so. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, sich damit auseinanderzusetzen, weil alles andere ist tatsächlich verdrängen oder eben sich nicht dem stellen, was man irgendwie als unangenehm empfindet. Aber es betrifft eben auch Hinterbliebene, andere und deswegen finde ich es wichtig. Also jetzt nochmal zurück. Also wir haben jetzt in dieser Podcast-Folge, darf ich festhalten, haben wir also den Entschluss gehört, dass du heiraten wirst, richtig?
Ja, Entschluss, weil sie jetzt...
Wenn Bele jetzt hier wäre, würde der jetzt gucken mit so ganz großen Augen?
Nee, der würde nicht mit großen Augen gucken, der würde so ein bisschen auf den Boden gucken und sagen, ja, anscheinend schon.
Ah, okay, also ich darf dir sagen, dass ich das trotzdem sehr romantisch finde.
Wir haben vielleicht auch mal so eine Testgästeliste gemacht, um zu gucken, wie groß die ganze Geschichte
wird.
Darf
ich auch kommen?
Da standest du drauf.
Oh!
Plus Katzen.
Oh, wie schön. Und also jetzt relativ zeitnah, oder?
Naja, wir haben überlegt.
Sorry, ich bin Journalistin, ich muss jetzt nachfragen.
Ja! Ich sehe gerade dein Mikro, was du mir so entgegenhältst. Dein Blog, deine Brille und dein Kugelschreiber.
Warte, ich habe sogar alle dabei.
Setz mal die Brille auf, ja.
Ja, mach mal. Wann genau?
Ja, wir haben überlegt, dass wahrscheinlich so 5-6 Monate Planungszeit, das ist zu kurz. Das kriegen wir nicht hin. Und deswegen ist es wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr als einem Jahr.
Ach was, natürlich kriegt ihr das hin. Ich helfe.
Jetzt noch in sechs Monaten.
Im Sommer.
Nee, das schaffen wir nicht.
Lass uns eine Sommerhochzeit machen.
Aber im nächsten Sommer. Aber wir schaffen das nicht in 6 Monaten.
Doch.
Wie?
In 4 Monaten.
Aber die Leute, die
man kann
die
das
Leute,
auch in wenigen, ich, also man kann das auch Ernst? In wenigen Tagen machen.
Aber also jetzt schockierst du mich gerade, weil ich hatte damit schon abgeschlossen.
Nee, pass auf, ihr könntet ja theoretisch.
Aber keiner hat sich doch, man blockt sich doch immer so in 1-2 Jahre im Voraus den Termin. Also für Freunde und Freundinnen, die können doch dann alle nicht.
Also erstmal könnte man es ja. Ich mache gerne Nägel mit Köpfen. Ne? Ja. Du weißt, wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann setze ich das um.
Ich eigentlich auch.
Ihr könntet einen Standesamttermin machen und das einfach schon mal das Formelle hinter
das
euch
bringen.
Das mag
ich nicht. Das
und
mag
dann
ich
eine
nicht.
Große Feier. Nee. Warte.
Ja.
Mit einem, ich habe sogar eine ganz tolle Traurednerin, die ich dir empfehlen könnte. Mhm. Die ist ganz, ganz toll. Sie heißt Lilly. Und die könnte das machen. Die hat auch einen Podcast, wo es um Liebesbeziehungen geht. Also die wird dir sowieso gut gefallen. Ich muss euch mal vorstellen. Ja, letztlich ist es wahrscheinlich auch ein Sex-Podcast. Genau, richtig. Also jedenfalls, sie macht das ganz toll. Und dann macht man da eine richtige Zeremonie. Also als ich geheiratet habe, da hatte ich auch einen Trauredner.
Mhm.
Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Trauerredner sage.
Ja, also je nachdem, wen man heiratet, trifft das auch zu.
Bin auch geschieden. Also ein Trauredner. Und das war wahnsinnig romantisch. Und die standesamtliche Hochzeit hat aber zu einem anderen Termin stattgefunden, nämlich vorher, was ja auch normal ist. Und wenn ihr das für euch so entkoppelt, dann hättet ihr jetzt schon die Sicherheit.
Es geht leider nicht
vor Gesetz.
Ja.
Und dann,
it's not a way. Weil ich war schon auf vielen Hochzeiten von Freunden und Freundinnen, einige davon während der Corona-Zeit. Und die haben immer gesagt, okay, das geht gerade nicht, man kann gerade keine Feste feiern. Mhm. Wir machen jetzt die standesamtliche und hol das nach. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 befreundete Paare, die es nie wieder nachgeholt haben. Genau das war auch mein Gefühl damals, dass ich auch selber dachte, ich könnte das für mich nicht. Aber hier an einem random Freitag heiraten und dann 9 Monate später ein Fest feiern, das fühlt sich für mich, guck mal, ich habe im Winter Geburtstag, so wie du, Anfang Januar oder Mitte Januar. Und mir haben schon ganz oft Freunde gesagt, Januar ist scheiße oder ich finde selber Januar ist scheiße zum Feiern. Feier doch im Sommer. Kann ich nicht. Das fühlt sich für mich nicht an.
Das fühlt sich falsch. Das geht mir auch so.
Aber dann sprechen wir gleich nochmal, weil wir sind eigentlich jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Lass uns gleich doch bitte nochmal drüber sprechen nach dieser Folge. Das wird ja dann groß geschlachtet. Nach dieser Folge kannst du mich nochmal beraten, weil mein Herz sagt auch, ich will das möglichst bald machen, aber mein Organisationskopf, weil ich weiß leider auch, in den nächsten 5-6 Monaten kriegen ganz wichtige Freunde von mir mehrere Babys und die könnten dann nicht auf diese Hochzeit kommen.
Oh, dann mach es direkt morgen. Ja, willst du mit 6 Säuglingen heiraten?
Nee, deswegen wäre es ja einfacher, wenn es in einem Jahr ist, dann sind die größer.
Nein, jetzt noch, wenn die noch im Bauch sind.
Das schaffen wir nicht.
Ruhe ist dann Frieden.
Oh Gott, okay, wir müssen gleich sprechen. Wir müssen gleich unbedingt sprechen.
Nein, ich will auf jeden Fall, also wir müssen auch gucken mit meinem Terminkalender.
Das ist schwierig.
Ne? Ich bin auch immer
ja, das ist wichtig, dass
Nein,
du
das
kannst.
War Spaß.
Nein.
Das war Spaß. Aber ganz ehrlich, ich finde, wir kriegen da was hin.
Oh Gott.
Wir kriegen da was hin.
Oh
und ich,
Gott.
Also ich finde nicht, dass
ich
man das
schon
noch Locations über
für in einem Jahr angefragt.
Ja, man kann auch mal gucken, was jetzt noch frei ist. Kommst nach Rügen. Hochzeit am Strand.
Bene bringt dich um. Der hasst so Riesendinger.
Ach so, aber
darüber.
Er sollte dir im Einkaufscenter einen Anrag machen.
Ja, will er ja nicht. Will er nicht.
Hast so Riesendinger.
Wir müssen nochmal sprechen, Judith.
Ja,
machen wir das so. Wir müssen gleich sprechen und nehmen uns nochmal Zeit. Aber ich freue mich,
dass Schock erstmal. Ich bin immer noch, weißt du, dass ich hier sitze mit einer Gänsehaut, seitdem du das gesagt hast.
Aber
ich finde
das ja
ganz
so formell.
Toll.
Das ist ja nicht, ich sag dir ja nicht, oh, ich habe einen Antrag bekommen oder an Bene einen Antrag gemacht.
Nein,
sondern
ich, wie gesagt, mir geht's, es ist klar, man möchte eigentlich als Frau, vielleicht auch als Mann, aber ich kann immer nur von mir als Frau sprechen, man möchte eigentlich eine schöne Geschichte erzählen können. Ich finde, das ist ja letztlich auch das, was bei einem Antrag. Man möchte für sich selber und für seine Freundin und Freunde eine schöne Geschichte haben von so einem Antrag.
Die ist jetzt so mittelschön.
So ein bisschen, ja, und die ist jetzt so mittelschön nach dem Gespräch über das Testament zu der Conclusio zu kommen, dass wir doch besser heiraten sollten. Aber letztlich, versuch es doch so zu sehen, wie ich es gerade gesagt habe, ihr versprecht euch Fürsorge füreinander ein Leben lang zu übernehmen. Oder eben, bis ihr es euch anders überlegt. Aber bis dahin ist es so. Und das ist so romantisch.
Ja,
und da geht es nicht um einen Antrag, sondern da geht es
um Kohle.
Nee, nicht um den Weg dahin, sondern um das Ziel, um den Zustand, den ihr dadurch erreicht. Diese tiefe Verbundenheit und die, so sehe ich.
Ich sehe das
sehr pragmatisch
und
finde aber gerade diesen Pragmatismus an der Sache, finde ich romantisch. Weil ihr euch umeinander kümmert und sagt, okay, das sind alles unangenehme Sachen, aber ich habe mich dem gestellt, ich mache das jetzt. Und wenn das sinnvoll ist, dann ist das sinnvoll. Und wenn man sagt, man will nicht heiraten, weil man das irgendwie blöd findet, da gibt es ja auch Leute, die sagen, das ist irgendwie aus dem patriarchalischen System und ich will das nicht, ist das auch total okay, dann macht man das halt nicht. Wenn man aber zu der Konklusio kommt, dass man das machen möchte, weil, ne, Erben, Kind, wie auch immer, dann bitte sofort und noch diesen Sommer.
Scheiße, wir müssen gleich sprechen, Judith. Wir reden da gleich drüber, weil ich brauche da, habe ich das Gefühl, deine beratende Tätigkeit, ja. Da freue ich mich drauf und worüber ich mich auch freue ist, du... Scheiße. Du hast gesagt, wenn, dann soll man noch was Schönes erleben. Und wenn man
da
geht. Nein! Wenn man von dieser Erde geht, wenn man vorher noch was Schönes erlebt, ist es der perfekte Zeitpunkt. Und deswegen würde ich sagen, nein.
Ich muss auch schon mal in die Planung gehen. Oh, ganz viele Sachen stehen jetzt an.
Das geht alles nicht, Jude. Zeitlich geht
das
nicht.
Doch, das geht.
Wir sprechen ja gleich drüber. Das funktioniert alles nicht.
Ich habe schon Ideen.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Damit noch mal was Schönes passiert, bevor wir von der Welt gehen, sollten wir hier noch mal einen Podcast-Tipp geben.
Stimmt, Mensch.
Danach können wir alle gehen.
Ja, und zwar, der Podcast heißt, ich muss meine Brille aufsetzen.
Es ist ein Videopodcast, ganz wichtig.
Genau, und er heißt, ich kann mir immer die Titel nicht so gut merken, aber ich weiß, was drin passiert. Er heißt Unentdeckt und Host ist Sissy. Und das Prinzip ist, dass sie sich mit Menschen unterhält, die hinter einem Vorhang sitzen. Mhm. Das heißt, sie hört nur die Stimme. Und lässt sich auf ein Gespräch ein. Und dieses Gespräch ist interessanterweise dadurch so dicht und eng, weil es eben ohne dieses Visuelle auskommt und ohne eigentlich eine Kenntnis, wer da auf der anderen Seite sitzt.
Mhm. Und es geht ja auch nicht darum, dass sie rausfindet, wer da ist.
Nee, es geht darum, Gespräche zu führen.
Genau. Und
in die Tiefe zu gehen.
Über so tiefe Themen wie Brüche, Verluste, Gelüste, Neuanfänge. Also man könnte sagen Deep Talk. Profis würden Deep Talk sagen.
Ja, genau. Und den Podcast gibt es jetzt in der ARD Audiothek. Und es fällt mir ein, und es ist wirklich so, diese Gespräche sind dann sehr, sehr tief und eng. Ich hatte auch mal so eins. Ich habe mit Doris Dörrie, der Regisseurin, mal ein Gespräch geführt. Es war ein Blind Date, was wir hatten. Also wir zwei Frauen kannten uns vorher nicht. Ich habe sie zum Interview eingeladen und wir haben uns getroffen in einem Dunkelrestaurant in Hamburg, wo es stockduster ist. Und wir haben da zusammen gegessen und ich habe sie interviewt.
Ach, okay. War eine Herausforderung. Das aufgezeichnet?
Ja, ich habe dann...
Notizen konntest du dir
richtig,
nicht machen.
Genau. Und wir mussten sogar das kleine rote Lämpchen abkleben, weil es da kein Licht geben durfte. Was mich ein bisschen gestresst hat, weil ich da nicht gucken konnte, läuft das Diktiergerät.
Ja.
Und wir haben anderthalb Stunden habe ich mit ihr ein Interview gemacht und... Weißt, ich kannte sie vorher, ich wusste natürlich, wer ist Doris. Ich wusste, da ist es Doris Dörrie. Ich hatte mich vorbereitet. Sie kannte Judith Rakers. Aber wir haben so schnell zueinander gefunden auf eine wirklich tiefe Ebene, die nicht mehr oberflächlich war. Es war ein ganz tolles Interview. Und deswegen finde ich dieses Prinzip, einfach einen Vorhang zu nehmen und nur über die Stimme in Kontakt zu kommen, das hat einen gewissen Zauber. Und dieser Podcast beweist es.
So, und den könnt ihr nämlich hören, Unentdeckt, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts mit Video gibt.
Unseren gibt es jetzt auch als Video.
Ja, wir sitzen hier auch gerade mit Video.
Ja.
So, Judith, und jetzt müssen wir über die anstehende Hochzeit sprechen. Gott, du machst mich...
Ja, und unsere Besties nochmal auffordern, ne? Glückwünsche, obwohl es noch gar nicht stattgefunden hat. Bitte jetzt schon an Ariane.
Auf keinen Fall. Aber Tipps nehme ich gerne an. Und wir sprechen
und
jetzt darüber.
Oh Gott. Ideen für den Junggesellenabschied, Ideen für die Hochzeit. Dieser Podcast wird in die nächste Staffel gehen müssen, weil jetzt passieren Dinge, diesen Sommer und nächsten Sommer, die wir unbedingt mit diesem Format begleiten müssen. Ich freue mich.
Ich habe Angst.
Liebe Grüße an unsere Erziehungsberechtigten vom SWR an dieser Stelle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ne?
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barburi-und-rakers@swr3.de.
Das war Barburi und Rakers, ein Podcast von SWR 3. Hosts Ariana Barburi und Judith Rakers. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR 3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.